Ihr habt die Geschichte gehört, den Predigttext, und ich steige ein mit einer Frage an euch. Wie geht eigentlich an Gott glauben? Ist jetzt hier nicht das Format, um zu diskutieren. Thorsten sagt das, stellt es auch immer wieder fest von hier vorne. Deshalb habe ich mir ein paar Antworten überlegt, was Leute vielleicht sagen können, wie geht das Glauben? Und ihr könnt ja gucken, ob ihr euch darin wiederfindet oder mir hinterher sagen, nee, also ich sehe das noch ganz, ganz anders. Es gibt Leute, die sagen, Glauben, das ist wie die Luft um mich rum, die mich umgibt und die ich brauche, um zu leben und um zu atmen. Andere Leute sagen, Glauben, ja, ich glaube, es gibt ein höheres Wesen. Irgendwas muss es da geben, die Welt ist zu wundervoll, zu geheimnisvoll. Irgendwas muss es da noch geben, ich glaube, es gibt ein höheres Wesen. Manche sagen vielleicht auch, ja, mit dem Glauben, wie geht das mit dem Glauben? Ich weiß, ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, da war mein Glaube richtig leidenschaftlich und begeistert. Aber jetzt gerade frage ich mich manchmal, ob ich überhaupt noch glaube, ob da überhaupt noch irgendwas übrig geblieben ist von dem. Und ich frage mich manchmal, wie ging das damals? Wie konnte ich damals da so begeistert von sein? Heute geht es irgendwie nicht mehr. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte eigentlich gerne glauben. Ich finde, das klingt ziemlich gut oder irgendwie, das ist verlockend für mich, aber ich kann das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Und egal, ob ihr euch jetzt wiederfinden konntet, ob eure Gedanken noch ganz andere sind zu dem Thema, in unserem Bibeltext heute können wir ein paar Dinge darüber entdecken. Und deshalb steigen wir mit den Jüngern ins Boot und machen eine Fahrt über den See und gucken, ob, egal an welcher Stelle wir gerade stehen, da irgendwas für uns drinsteckt, was uns heute einen Schritt weiterhilft, um zu merken, okay, das, so ist es jetzt, aber vielleicht kann es noch ganz anders sein. Also, wir steigen in das Boot zu den Jüngern. Und die Jünger sind kräftig am Rudern. Da sind ja ein paar Fischer unter den Jüngern und ich glaube, die kannten sich ganz gut aus. Und ich stelle mir vor, dass die so den anderen, die nicht so viel Ahnung von Booten haben, dass die denen sagen, so macht man das und so hält man die Ruder fest. Und dass die da so ein bisschen profimäßig unterwegs den anderen sagen, wo es langs geht. Und dass sie aber alle ganz schön müde sind. Jutta hat es schon gesagt, der Tag war richtig lang. Die hatten da, das fing schon weiter vorne los, dass sie an dem Tag mitbekommen haben, dass Johannes der Täufer hingerichtet wurde und enthauptet wurde. Mit dieser Todesnachricht fing das an. Die wollten sich eigentlich zurückziehen und Ruhe haben, aber dann waren da die vielen Menschen und Jesus fängt an zu predigen und wenn der erstmal ins Predigen kommt, naja, und dann gab es nachher noch dieses große Picknick für die tausenden Leute. Und jetzt hat Jesus sie schon mal im Boot vorausgeschickt und ich stelle mir vor, die Jünger waren ganz schön erleichtert. Boah, zum Glück kümmert sich Jesus noch und verabschiedet die letzten Leute. Wir können schon mal fahren. Wir haben endlich Pause. Einmal kurz über den See und dann sind wir zu Hause. Und dann geht es aber schief. Es kommt ein Sturm und die Wellen sind gewaltig und das Ufer kommt nicht in Sicht und die Nacht nimmt kein Ende. Die Arme werden schwer und die Welt besteht nur noch aus Dunkelheit, aus Rudern, aus schmerzenden Armen, aus Wellen und aus Wind. Und selbst die Fischer wissen nicht mehr weiter, die sich ja normalerweise mit See und mit Booten bestens auskennen. Und dann in der dunkelsten Stunde der Nacht, die dunkelste Stunde der Nacht, das ist kurz vor dem Morgengrauen, bevor der Tag kommt, kurz vor dem Morgengrauen, kommt eine Schattengestalt über das Wasser auf sie zu und die gestandenen Männer brechen in Panik aus und rufen ein Gespenst. Es ist ein bisschen, wenn man hier so im Trockenen sitzt und ausgeschlafen mehr oder weniger sitzt, dann denkt man, also ein Gespenst, das kennt man irgendwie von Kindern, wenn die im nachts im Kinderzimmer, dann ist der Schatten plötzlich vom Schrank, da verbirgt sich plötzlich ein Monster hinter. Aber bei erwachsenen Fischermännern und was die sonst noch waren, dass die plötzlich an Gespenster denken. Aber wenn ich mir die ganze Szenerie angucke und mich da rein denke, dann merke ich, das ist echt eine Grenzerfahrung, in der sie stecken. Die erhoffte Ruhepause, auf die sie gewartet haben, die ist in unerreichbare Ferne gerückt. Die können nicht mehr, die sind richtig erschöpft und müde. Und die kommen in ihrer Stärke an ihre Grenze. Bei den Fischern, die sagen, das ist doch eigentlich mein Ding hier, warum klappt das nicht? Das ist schon frustrierend. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal die Erfahrung gemacht habt, das ist doch eigentlich meine Stärke, aber jetzt komme ich trotzdem hier an meine Grenze. Warum klappt das denn nicht? Und dann kennt ihr vielleicht auch die dunkelste Stunde der Nacht, so morgens um 3 oder 4 aus einem Albtraum aufwachen. Da ist plötzlich alles möglich. Oder in dieser Zeit im Bett liegen und Sorgen und Ängste wälzen. Tagsüber sieht das ganz anders aus, aber nachts um 3 oder 4, da kriegen Ängste und Sorgen ganz andere Dimensionen. Und so wie die Jünger da sich abmühen, so kenne ich das und ihr vielleicht auch, dass manchmal so Chaosmächte an meinem Leben zerren und ich dagegen kämpfe und ruder, aber die Nacht nimmt kein Ende. Und in dieser Situation kommt Jesus und sagt, fasst Mut, ich bin's, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und wenn Jesus sagt, ich bin's, dann sagt er damit erstmal, kein Gespenst, kein Monsteralarm, ich bin's, Jesus, ihr erinnert euch, ich bin's. Und es ist aber gleichzeitig immer noch, da ist immer noch ein Hintergedanke mit verknüpft, weil wenn Jesus sagt, ich bin's, dann nimmt er immer darauf Bezug, dass Gott selber sich so vorgestellt hat, als er Mose in der Wüste begegnet ist und Mose gefragt hat, Gott, wie heißt du? Wer bist du? Und Gott antwortet, ich bin da, ich bin für dich da, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Und Jesus sagt auch, ich bin da. Und ich fand spannend, Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat zu diesem Gottesnamen gesagt, dass Gott sagt, ich bin schon da. Das heißt, du musst mich nicht erst herbeirufen, sondern ich bin schon da. Und wie gut passt das in diese Situation von den Jüngern, dass Jesus sagt, ich bin da, ich bin schon da. Ihr habt mich gar nicht gerufen, aber ich bin schon da. Ich habe gesehen, dass ihr in Not seid und ich bin da. Habt keine Angst, fasst Mut. Der Sturm tobt noch unvermindert weiter, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber da steht einer, sicher wie ein Fels in der tobenden Flut und sagt, ich bin da, hab keine Angst. In deiner dunkelsten Stunde, wenn du im Chaos, im Druck und in der Sorge und in Angst bist, wie wäre es zu erleben, dass Jesus da ist und sagt, fasse Mut, ich bin da, hab keine Angst. Wenn das wahr wäre, kann das wahr sein? Oder ist das nur ein Trugbild, ein Gespenst, dass da einer über den Sturm geht und mir Halt geben kann? Sowas gibt es doch gar nicht, oder? Oder doch? Und an der Stelle merken wir vielleicht eine erste Glaubensentdeckung. Das ist das, wo Menschen merken, oh, mit Glaube? Doch, irgendwie merke ich, da ist was, weil ich erlebe, ich bin in Angst, ich bin in Not und irgendwie, da ist jemand. Ich kann das nicht so genau erkennen, aber irgendwie merke ich, da ist ein Halt, da ist ein Gegenüber. Und vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt, dass du in einer schwierigen Situation gemerkt hast, irgendwie, ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich bin nicht alleine, da ist jemand. Und vielleicht kommst du in die Kirche genau aus diesem Grund oder hier ins Martin-Luther-Haus, weil du rausfinden willst, was war denn das? Was steckt denn dahinter? Wer ist denn das? Ich habe in den letzten Wochen von dem Theologen Thorsten Dietz eine Geschichte gehört, wie er von seiner eigenen Jugend erzählt, der ist nicht fromm aufgewachsen irgendwie, sondern ist zum Konfirmandenunterricht gegangen, weil man das so machte und weil man am Ende Geld bekommt bei der Konfirmation. Und er sagte, er hatte in dieser Zeit so eine Erfahrung, wo er im Konfirmandenunterricht was über Psalm 23 gehört hat und auf dem Nachhauseweg in einer ganz schwierigen Situation war und dann plötzlich wie automatisch diesen Psalm 23 gebetet hat und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich mich nicht, du bist da. Und wie ihn das so erfüllt hat und so leicht gemacht hat und so Mut gegeben hat, dass er danach, nach seiner Konfirmation, noch ein halbes Jahr länger in die Kirche gegangen ist, weil er rausfinden wollte, was war denn das? Ich will das dem begegnen. Hat dann nachher noch länger gedauert, bis er da noch weiter Entdeckungen gemacht hat. Aber das kann ein erster Glaubensschritt sein, zu merken, da ist was, da ist ein Gegenüber und ich will rausfinden, was es damit auf sich hat. Wir gehen zurück ins Boot. Petrus steht in dem Boot, sieht Jesus auf dem Wasser und er hat schon viel von Jesus. Also wenn wir nur den Tag uns angeguckt haben, der hat schon viel von Jesus gesehen und gehört und erlebt. Und Petrus sagt, wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann gibt es für mich nur eins, dann will ich bei Jesus sein. Keine Frage, dann ist das der allerbeste, allersicherste, schönste Platz auf der ganzen Welt. Aber er merkt auch, ich kann alleine nicht zu Jesus kommen, weil Jesus ist an einem Ort gerade, wo ich nicht hinkomme. Der ist da auf dem Wasser und ich bin hier im Boot. Aber wenn diese Gestalt auf dem Wasser wirklich der Ich Bin ist, der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, durch sein Wort, was er gesprochen hat, wenn dieser Jesus Gott ist, dann ist ihm nichts unmöglich. Und wenn was Jesus sagt, das wird passieren. Und deshalb kann Petrus sagen, wenn du es bist, Jesus, wenn du der Ich Bin bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Ich will bei dir sein. Wenn du es bist, dann kann ich auch, so wie du, das Chaos unter meinen Füßen haben. Und wenn du es bist, ich will bei dir sein. Und ich stelle mir vor, dass Jesus lächelt, als er sagt, komm. Und das kann eine zweite Glaubenserfahrung sein, wenn wir überlegen, Jesus könnte die Wahrheit gesagt haben. Wenn Jesus kein Hirngespinst ist, wenn er kein imaginärer Freund ist, mit dem man irgendwie so reden kann und der einem ganz gut tut, sondern wenn er wirklich Gott ist, wenn er stärker ist als das Chaos und der Tod, dann will ich bei Gott sein, dann will ich bei Jesus sein. Dann gibt es doch keinen besseren Platz auf dieser Welt, als bei Jesus zu sein. Und dann aber festzustellen, aber wie kann ich denn dahin kommen? Wie kann ich bei Jesus sein? Wie kann ich glauben? Das ist doch unmöglich. Ja, vielleicht ist das unmöglich, es sei denn, Jesus ruft dich. Hast du das schon mal erlebt, dass Jesus dich ruft, dass Gott dich ruft? Möchtest du das gerne bei Jesus sein? Vielleicht auch wieder neu bei ihm ankommen? Ganz vertraut mit ihm sein, beten können, dann kannst du ihn bitten, so wie Petrus das getan hat, wenn du es bist, wenn du der bist, der du sagst, dass du bist, dann ruf mich zu dir. Und wenn Jesus dann sagt, komm, dann ist alles möglich. Dann ist alles andere egal. Wenn Jesus sagt, komm, dann sieht das von außen vielleicht total verrückt aus, was du tust. Aber für dich zählt nur eins, Jesus hat mich gerufen, ich gehe zu Jesus. Wir machen ja diesen Jugend-Alpha-Kurs gerade mit den Teens. Und wir haben vor 2 Wochen auch über das Thema Glauben gesprochen. Und wir hatten als Bild für Glauben so ein großes Schwimmbad, ein Schwimmbecken. Und da waren dann so Menschen auf einem Bild rundherum abgebildet. Manche schwimmen im Wasser, manche sind da so außenrum. Und die Frage war, wenn dieses Schwimmbecken, wenn dieser Pool Glaube ist, wo bist du dann? Mit welcher dieser Figuren kannst du dich identifizieren? Und zwei von den Jugendlichen haben gesagt, da dieser Sprungturm, dieses Sprungbrett, ich bin der, der da oben drauf steht und gerade mitten drin ist, zum Sprung anzusetzen und in dieses Wasser reinzuspringen. Das ist die Erfahrung. Jesus ruft, komm, und es gibt kein Halten mehr. Also man kann ja auch vorsichtig Treppe für Treppe ins Wasser steigen, kann man auch machen. Petrus macht das nicht und diese beiden Jugendlichen aus der Runde auch nicht, die springen. Wenn du erstmal Anlauf und los, dann gibt es kein Zurück mehr. So ist das mit Petrus. Jesus ruft ihn, komm, und Petrus kommt. Er klettert über die Reling von seinem Fischerboot. Er klettert über die Reling von all seinem Können und von all seinem Wissen. Und er lässt los und geht auf dem Wasser zu Jesus. Und dann sieht er den starken Wind und fürchtet sich und beginnt zu sinken. Er sieht den Wind. Wind spürt man, man merkt die Auswirkung vom Wind an den Wellen. Das griechische Wort, was an der Stelle steht, sagt nicht nur Wind im Sinne von Pusten und Wehen, sondern das Bedeutungsspektrum umfasst auch Loslassen und Verlassen oder losgelassen sein, gelöst sein. Und das ergibt Sinn, oder? Petrus sieht den starken Wind, er sieht das große Loslassen und er merkt, hier hält mich doch gar nichts mehr. Hier ist doch gar nichts mehr, das Boot habe ich hinter mir gelassen und um mich herum ist nur noch Loslassen. Und Loslassen ist tödlich. Da geht man doch unter. Und tatsächlich, wenn man alles loslässt, geht man unter, so wie Petrus. Er geht unter, aber in seiner Not ruft er Jesus, hilf mir, Herr. Und Jesus sofort und ohne zu zögern packt Petrus und hält ihn sicher fest und sagt als zweites, du hast so wenig Vertrauen, warum hast du dem Zweifel in dir Raum gegeben? Dein Vertrauen hat nur so kurz gehalten. Warum hast du an meinem Ruf gezweifelt? Einfach nur loslassen, das ist zerstörerisch. Loslassen um des Loslassens willen geht in die Hose. Das fühlt sich vielleicht erstmal gut an, ganz frei und ganz unbeschwert, aber am Ende ist es tödlich. Sich von Jesus ergreifen lassen, das bringt Leben und Sicherheit, trotz Chaos und Dunkelheit. Jesus beendet ja nicht den Sturm. Wir stehen immer noch mitten auf dem See in tosenden Wellen und Wind. Aber Petrus ist sicher in diesem Moment, weil Jesus ihn festhält. Und das ist eine dritte Glaubenserfahrung. Also nach meiner Erfahrung, vielleicht könnt ihr da auch anderes berichten, hört das nie auf, das zum Glauben loslassen gehört. Weil sich darin Vertrauen zeigt und weil darin Vertrauen wächst im Loslassen. Woher weiß ich, was ich glaube? Indem ich sehe, was ich tue. Wenn ich nur sage, ich vertraue dir, dann reicht das nicht. Vertrauen, gehört das Erleben dazu. Wenn ich jemandem vertraue, dass er mich stützen kann, dass er mich tragen kann, dass er mich halten kann, dann muss ich mich loslassen und mich mit meinem Gewicht in seine Hand geben. Glauben ist Vertrauen, Jesus Vertrauen. Und deshalb gehört Loslassen dazu. Mich loslassen und mich mit meinem Gewicht in die Hand von Jesus geben. Meine Pläne loslassen, meine Erwartungen loslassen, die Verletzung loslassen, die ich anderen nachtrage, die Schuld, die ich mir selbst nicht verzeihen kann, meine Sicherheit, mein Ego, meine Scham, all die Dinge, von denen ich meine, dass ich ohne sie nicht leben kann, meine Seelentröster, loslassen. Ich bin schon eine Weile länger Christ und ich merke aber, in jeder neuen Herausforderung steckt eine Anfrage von Jesus, der da steht und sagt, vertraust du mir? Und jedes Mal neu, manchmal leichter, manchmal schwerer, ist es an mir, eine Antwort auf diese Frage zu finden und loszulassen und mich in die Hand von Jesus zu geben. Und wenn ich auf das Loslassen gucke, dann wird mir schwindelig, weil das ist doch verrückt, diese Dinge, die ich gerade genannt habe. Bei manchen denkt man, oh ja, wäre vielleicht eigentlich ganz gut, wenn ich das los wäre. Aber bei anderen, meine Pläne aufgeben für ein gutes Leben, meine Ziele, das, was ich mir überlegt habe, wie es sein könnte. Ich weiß doch, was am besten für mich ist, oder? Nur loslassen ist tödlich. Und Petrus ruft, hilf mir, Herr. Und dann erfährt er, dass bei Jesus Halt und Sicherheit ist, dass er von Jesus gehalten ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich auf Jesus schaue, dann wird Loslassen ganz leicht, weil ich gehalten bin. Ich lasse los, indem ich vertraue. Ich lasse meine Sorgen los, indem ich vertraue. Ich lasse los, indem ich vertraue. Nur in dieser Kombination ist im Loslassen Leben. Und vielleicht fragt dich Jesus auch gerade in einer bestimmten Herausforderung, in einer bestimmten Sache, vertraust du mir? Ich habe manchmal lange gebraucht, um auf diese Frage ein Ja zu finden. Aber ich habe immer festgestellt, nichts macht das Leben gelassener, freier und glücklicher, als darauf mit Ja antworten zu können. Nicht, weil dann der Sturm aufhört, sondern weil ich dann bei Jesus bin und bei ihm sicher bin, mitten im Sturm. Jesus fordert Petrus und dich und mich und seine Jünger zum Vertrauen heraus. Am Ende erkennen die Jünger in der Geschichte staunend, Jesus ist Gottes Sohn und Petrus ist der, der es am eigenen Leib erfahren hat. Wie geht Glauben? Wie geht Glauben? Indem ich im Chaos entdecke, Jesus ist da. Ich bin nicht allein, da ist ein Du, da ist ein Gegenüber. Glauben geht, indem ich den Ruf von Jesus folge und zu ihm gehe, weil ich bei Gott sein will, weil ich bei Jesus sein will und auf seinen Ruf höre. Glauben geht, indem ich loslasse und auf Jesus sehe und spüre, wie ich von ihm gehalten bin. Jesus fordert uns heraus, vertrau mir. Amen.